Dritte Halbzeit.
Handball Community Talk.
Ob Bundesliga oder Kreisliga.
Ob auf der Platte oder neben der Platte.
Der Podcast für Handball Deutschland.
Humorvoll, kurios, interaktiv.
Viel Spaß mit euren Hosts Jens Schöngard und Tim Detmar.
Dritte Halbzeit Handball Community Talk. Wir sind wieder zurück und haben eine vollgepackte Folge vor uns. Ich glaube, das kann man so sagen. Themen wie Sand am Meer. Und das bespreche ich, Tim Detmar, wie gewohnt, nicht alleine, sondern mit dem Mann, dem ich jederzeit eine Podcast-Lizenz erteilen würde. Herzlich willkommen, Jens Schöngard.
Same to you. Ja, schönen guten Tag an alle euch da draußen. Du hast es schon richtig angesprochen. Es ist einiges passiert in den letzten Tagen. Gibt einiges zu besprechen. Unsere Predictions über das Spiel vom THW Kiel gegen Montpellier lassen wir vielleicht mal beiseite. Also großartiger kann eine Handball-Champions League-Woche aus deutscher Sicht gar nicht laufen. Wir werden mit Sicherheit gleich noch zu sprechen kommen darauf. Wir haben ja auch den ein oder anderen Kommentar abbekommen in Social Media, die unsere Handball-Fachkenntnisse mal wieder in richtigen Rahmen eingeordnet hat. Ja. Aber großartig, das ist eine Geschichte mit dem THW Kiel, das Spiel noch zu drehen. Eine der vielen Geschichten aus der letzten Woche, von dem her, let's go. Und lass uns starten.
Ja, lass uns dann direkt auch da reinstarten, weil es ja jetzt auch ziemlich genau eine Woche her ist, diese beiden wilden Spiele der deutschen Teams im Champions-League-Viertelfinale. Erst Magdeburg, die mit einem Torrückstand in dieses Rückspiel gegangen sind, zu Hause. Ich war mir relativ sicher, dass sie das gewinnen würden, hätte aber definitiv nicht damit gerechnet, wie dieses Spiel am Ende abläuft. Man kann schon sagen, beide Teams hätten das Ticket verdient gehabt und vielleicht war es am Ende auch ein bisschen glücklich für die Magdeburger, dass sie eben noch ins 7-Meter-Werfen gekommen sind aufgrund der letzten Situation. War das oder muss man das unbedingt so pfeifen? Nein. Kann man da den Vorteil anders auslegen? Ja. Wird das in einem Spiel gefühlt 8 bis 10 Mal so gehandhabt und gepfiffen? Auch ja. Muss man sich deswegen hinstellen wie ein absolut schlechter Verlierer und sogar noch einen offiziellen Protest einlegen? Nein, finde ich nicht. Das ist das, was Kielce nämlich nach diesem Spiel getan hat. Man war auch generell auf der Pressekonferenz eher einsilbrig unterwegs, was die Aussagen angeht, in Richtung so nach dem Motto, ja, wenn wir hier jetzt irgendwie zu viel sagen, dann kriegen wir von der ERF eine Strafe. Und aber herzlichen Glückwunsch Magdeburg, großartiges Team. So ungefähr waren die Aussagen von, ich glaube, Nahi und Tarantusche Bayev nach dem Spiel. Ich weiß nicht, da haben sie, finde ich, jetzt nicht unbedingt den besten Look hingelegt, die Polen. Ich kann es natürlich verstehen, du, in dem Sinne, dass du gerade einfach so kurz davor warst, in Champions League Halbfinale einzuziehen und das Gefühl hast, ein wenig beschissen worden zu sein. Aber was man dann auch wieder in Social Media lesen musste, ne? Ey, also das war nach dem Magdeburg-Spiel, dachte ich schon, das kann eigentlich, also mehr geht nicht. So von wegen, ja, EHF-Mafia und die Hauptsache deutsches Team ist dabei, bla bla bla. Und das kam teilweise auch von deutschen Accounts. Und dann denke ich mir so, Leute, habt ihr irgendwie, was habt ihr für Probleme im Leben? Also, aber gut. Das weiß ich auch nicht, was das sein soll und was das, ach, keine Ahnung. Und dasselbe kam dann nach dem Kiel-Spiel. Und da habe ich es noch weniger verstanden. Kiel schafft wahrscheinlich das größte Comeback in einem Champions-League-Viertelfinale seit Jahren. Gewinnt mit 10 Toren zu Hause und dann stellen sich da Leute hin und kommentieren, ja, alles nur wegen den Schiedsrichtern, nur wegen den Schiedsrichtern haben die so hoch gewonnen und keine Ahnung, dann denke ich so, ey, Leute, also wirklich, das war bodenlos, keine Ahnung. Wie hast du denn diese beiden Spiele erlebt?
Also, hör mal zu. ich bin eingeschlafen. Beim Spiel Paris Saint-Germain gegen Borussia Dortmund, okay. Rückspiel Champions League, okay? Mhm. Bin aufgewacht morgens, hab mein Instagram angeschmissen, Das erste Bild war von den Kollegen von Sky Sports. Dortmund steht im Champions-League-Finale. Habe auf die Kommentare geklickt, dann schrieb irgendeiner Kreisliga-Mannschaft. Dann habe ich mein Instagram wieder geschlossen und war damit eigentlich relativ fein, dass ich mich dann entschieden. Das war's für mich mit Internet für heute. Ich kann das nicht mehr lesen. Ich kann es wirklich nicht mehr lesen. Es macht mich fassungslos, was die Leute teilweise für einen Käse ins Internet im Internet verzapfen, ja. Die Geschichte mit Kielce in Magdeburg kann man natürlich Talant Duschebaev schon verstehen. Ich meine, da geht es um den Einzug ins Final Four und die letzten 3 Jahre sind sie jetzt so dermaßen knapp immer gescheitert. Andy Wolf hat selber dann auch nach dem Spiel gesagt und dass natürlich gerade auch er ein Trainer ist, der viel von Emotionen und Adrenalin auch lebt, ist doch völlig normal, dass man da in dieser Situation am Boden zerstört ist und sich fragt, warum pfeift der da eine Sekunde zu früh. Aber das ist echt so ein Spiel, da hätten es echt einfach beide verdient gehabt, ins Halbfinale zu kommen. Leider machen wir zwei die Regeln nicht, sondern sind die Regeln schon ein paar Jahre länger so festgeschrieben, wie sie festgeschrieben sind. Und da hat sich jetzt der Glücklichere durchgesetzt, glaube ich, am Ende. Ich meine, das 7-Meter-Werfen für sich sprach ja, hätte ja schon quasi ein eigenes Buch verdient gehabt, ja, was die beiden Torhüter da nochmal gehalten haben. Ich meine, wenn man sieht, dass die da bei den 7 Metern eine 50%-Quote haben, ja, gegen die weltbesten Spieler, das sieht man auch nicht alle Tage. Und die THW Kiel-Geschichte ähnelt schon so ein bisschen einem Märchen, einer Art Märchen. Also wirklich, wie hat es Bushido früher mal gesagt, von Bordsteinkante zur Skyline zurück. Ne? Also das war so vor einer Woche in Montpellier am Boden zerstört und eine Woche später flitzen die da durch die Wunderino-Arena. Ja. Das Zebra völlig außer sich, ja, konnte sich gar nicht mehr, wusste gar nicht mehr wohin mit seinen Gefühlen. Ja. Völlige Ekstase in Kiel. Großartige Geschichte, mit Sicherheit auch richtig gutes Gefühl für die Jungs. Mir jetzt auch nicht die allerleichteste, einfachste Zeit diese Saison und von dem her, ja, über die Kommentare möchte man eigentlich gar nicht sich großartig unterhalten, weil das ist total sinnlos. Und alles andere, Fakt ist, Kiel und Magdeburg sind im Champions League Final Four.
Genau, und sie gehen sich im Halbfinale auch aus dem Weg. Auch das natürlich ein interessanter Fakt, der herauskam bei der Auslosung. Magdeburg trifft auf Aalborg und Barcelona auf Kiel. Also, ich finde, das schiebt auch schon, da sind wir wieder dabei, das schiebt auch schon sehr an. Also, wenn ich das sehe, also ich finde, es ist die perfekte Auslosung, einfach weil du mit Magdeburg und Aalborg quasi so diese zwei, Aalborg vielleicht nicht ganz so auf dem Niveau wie Magdeburg, aber von dem, was man auch dort aufbauen möchte und wollte durch den Hansen-Transfer, als er dann gekommen ist, so diese neuen Handballmächte, sage ich mal, die aufeinandertreffen und dann mit Barcelona und Kiel wirklich Handball-Heritage. Das ist wirklich, was für Schlachten haben diese beiden Teams schon auch gegeneinander geschlagen. Also das wird ein absolut phänomenales Final Four und zwei geile Halbfinals. Da freue ich mich jetzt schon extrem drauf und es ist ja jetzt auch noch ziemlich genau ein Monat, bis wir das zu sehen bekommen. Also das wird einfach großartig und keine Ahnung, also Kiel, dieser Kieler Champions-League-Mannschaft, das ist so ein Phänomen in dieser Saison. Also man kann eigentlich sagen, so dieses Spiel zum Beispiel im Hinspiel, das waren die Bundesliga-Kieler. Das war ein Ausrutscher, weil bis dahin waren sie ja auch in der Champions-League weitestgehend echt souverän und gefühlt ein Unterschied wie Tag und Nacht. Deswegen, also Barca ist wahrscheinlich also mit auch das schwierigste Los, was du da bekommen kannst, aber das heißt auch, Kiel ist definitiv nicht der Favorit. Auch wenn das crazy klingt in einem Champions-League-Halbfinale und Kiel, so nach der ganzen Historie. Und wir wissen es alle. Der Favorit gewinnt nie.
Ja, in Köln. Richtig. Ja,
also das könnte ehrlich die Chance sein. Also das wird schon. Also,
gibt's denn da, kann man denn da noch von Favoriten sprechen bei den 4 Mannschaften? Bei diesem Final-Four-Wochenende in Köln haben wir oft genug miterlebt. genau wie du sagst, dass sich der vermeintliche Favorit am Ende dann doch nicht durchsetzt. Nebenher, egal, wir sind erstmal, ich glaube, sie sind erstmal zufrieden und happy, dass sie es noch ins Halbfinale geschafft haben. Und das wird wieder eine richtige Party. Das Final Four Wochenende in Köln. Jeden, der da draußen Karten hat, kann sie wirklich glücklich schätzen. Das ist wirklich ein nochmal eine andere Atmosphäre. Schiebt einen einfach nochmal anders an.
Das ist wohl wahr. Und eine große Party gab es auch in Bietigheim, nachdem man das Champions League Final Four tatsächlich erreicht hat. Im Rückspiel in Odense mit 2 Toren verloren. Das reichte aufgrund des Hinspielsieges. Und also auch da, also überragend. Herzlichen Glückwunsch an Bietigheim. Erstes deutsches Team im Champions League Final Four der Frauen. Ich glaube, generell das erste Champions League Halbfinale seit, keine Ahnung, ich glaube Ende der 90er, Mitte der 90er habe ich, glaube ich, im peripheren Sehen die letzten Tage in der Schlagzeile gesehen. Also.
Im wo? Im peripheren Sehen. Echt klasse.
Und Bietigheim trifft im Halbfinale auf Metz und Alina Greisels, die in der Schlussphase im Viertelfinal-Rückspiel auch einen absoluten Strahl ausgepackt hat. Das war ein sehr schönes Tor. Kann man auch auf dem Champions-League-Account nochmal sich zu Gemüte führen. Das zweite Halbfinale wird sein Esbjerg gegen Győr. Und ja, auch das wird ein überragendes Final Four Wochenende. Eine Woche vor den Männern sind die Frauen dran am 1. und 2.6. in Budapest im großen MVM Dome. Auch das wird sicherlich eine geile Geschichte. Auch da eine ungarische Mannschaft mit dabei. Heimspiel für Győr. Die Vipers, die letzten 3 Jahre ja gewonnen haben, den Champions League Titel, sind rausgeflogen. Also gibt es auf jeden Fall einen neuen Champion dieses Jahr bei den Frauen. Ich bin gespannt. Das wird auch sehr, sehr wild.
Wild?
Ja. Wild ist auch zu, ne? diese Geschichte. Es ist bekannt geworden am vergangenen Freitag, dass der Handballsportverein Hamburg die Lizenz nicht bekommen wird für die erste Liga nächste Saison, für die zweite Liga nächste Saison. Auch das weiß man schon. Und dementsprechend stand jetzt in Liga 4 schon wieder einen Neustart hinbringen muss. Dort spielt nämlich aktuell die zweite Mannschaft, der Hamburger.
Gehen Sie zurück zu Los.
Ja, so ungefähr kann man das beschreiben. Und es ist umso, also für mich war diese Meldung, Hamburg bekommt die Lizenz nicht erteilt, umso überraschender, weil zum einen hat man in den letzten Wochen immer aus Hamburg gehört, ja, das ist, wir sind da dran, wir haben da eine Lösung, das werden wir hinbekommen. Dass man das sagen muss in dem Prozess, ist mir auch klar. Da bin ich jetzt auch nicht so naiv zu sagen, oha, hey, die haben doch gesagt, die haben alles unter Kontrolle, denen habe ich jetzt so vertraut, bla. Aber
die lernen naiv.
Mein Gott.
Um den Bogen zu schießen.
Ja. Ja. Aber wenn sich der Geschäftsführer am Donnerstagabend bei Dein ins Interview stellt und sagt, Zitat, wir haben alle Unterlagen fristgerecht eingereicht, wir denken zu wissen, wie es ausgeht, und oder vielleicht gerade mal 12 Stunden später kommt die Meldung, ja, nee, also bei uns ist das nicht ganz so. Also bei uns fehlen noch ein paar Millionchen.
Ein paar Millionchen?
Oder wie viel auch immer da jetzt
mittlerweile beim HSV oder was?
Ja, aber, keine Ahnung.
Zur falschen Zeit am falschen Ort.
Ja. Und es kam dann raus, dass die ausstehende Zahlung für die bekannte Liquiditätslücke der Hamburger wohl eine Stunde zu spät bei der Liga ankam.
Ich habe Informationen.
Oha, raus.
Nach meinen Informationen sind es sogar nur 35 Minuten gewesen.
Okay.
Und das, ja, also ändert jetzt ja jetzt nicht großartig, aber rein meine Information ist es jetzt auch nicht so, dass das Geld nicht da war. Es wurde einfach nur von der Bank 35 Minuten zu spät gebucht. Und das ist natürlich schon, um im Hamburger Jargon zu bleiben, echt bitter, ja. Man mag sich echt nicht ausmalen, dass das jetzt echt bei dieser Entscheidung bleibt, ne? Also, ich meine, ich war ja selber auch Teil des HSV und ich muss schon gestehen, ich war wirklich nachhaltig begeistert und bin es eigentlich auch immer noch, wie man das wieder von Null auf aufgebaut hat, ohne großen Mäzen und wirklich nachhaltig mit vielen Jungs aus der eigenen Jugend, aus der eigenen Nachwuchsschmiede, ob das, man sieht es jetzt heute noch, auch die sich jetzt etabliert haben als Bundesligaspieler, ob das Thies Bergemann ist, Niklas Weller, Live Tissier, Dominik Axmann, das ist ein ganz anderer HSV Hamburg und es ist wirklich, 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 es wäre wirklich grauenhaft, wenn wir diesen HSV Hamburg verlieren, mal abgesehen von diesem Standort, über den auch immer viele alle schreiben, dass sie sagen, ja, der Standort Handball in Hamburg ist wichtig. Letzten Endes gibt es Regeln, die wurden gemacht und die sind für alle einzuhalten und jeder weiß auch schon ein paar Tage vorher, dass, oder weiß relativ zu Beginn der Saison, dass für die nächste Saison irgendwann mal wieder eine Deadline stattfinden wird, wo die Lizenzunterlagen einzureichen sind. Für mich ist es einfach total schwer, mich davon frei zu machen, weil ich kenne das Innenleben des Vereins und ich kenne die Leute, die da verantwortlich sind und weiß, wie viel Energie dort reingesteckt wurde und wird. Und dadurch, dass es auch so ein, finde ich, eigentlich viel nachhaltigeres Produkt ist, als es noch vor einigen Jahren war, fände ich es echt schlimm, ne?
Es ist einfach eine richtig beschissene Situation. Dann hat man vor allem ja auch, also das Geld war dann ja vorhanden, die Investition mit den 35 Minuten. Es ist halt, aber es wirkt halt auch ein bisschen unprofessionell. Klar kann man sagen, die Bank hat es nicht rechtzeitig gebucht. Stimmt ja vielleicht dann auch. Aber es allein dazu kommen zu lassen, dass das passieren kann, ist ja auch so eine Geschichte.
Auf jeden Fall. Definitiv, klar. Das ist halt das, was so ich eben gesagt habe. Ne? Du weißt ja eigentlich relativ, ich meine, da sind ja auch keine Amateure da am Werk. Ja? Die haben ja schon die ein oder andere Lizenzierungsperiode durch. Ja, die wissen ja, dass das ins Haus steht. Und von dem her kann man dann schon auch die andere Seite verstehen. Sagen, Leute, ihr wisst ganz genau, dass da und da und da. Und wenn das halt nicht so und so ist, wie wir uns das vorstellen. Aber ich kenne die Dokumente nicht, ich kenne die genauen Wortschriften nicht, ich weiß nicht, was dort der HBL gefehlt hat, um wirklich sicher zu gehen oder ja, sicher der Annahme zu sein, dass man auch diese Lizenz dann ausstellt oder erteilt. Von dem her ist es auch nur viel Mutmaßerei. Ich denke, letzten Endes wäre es schade, nicht nur wegen dem Standort, sondern die Art und Weise, wie sie es aufgebaut haben und wie der Verein das lebt und die Leute in der Stadt. Aber ich verstehe auch jeden, der sagt, hör zu Jens, es gibt nun mal Regeln und wenn das eben so nicht eingehalten wird, dann funktioniert es halt nicht.
Ja, der HSVH ist jetzt auch oder wird den Gang vors Schiedsgericht jetzt noch gehen. Ich glaube, das ist dann auch die letzte Möglichkeit, da irgendwie die Lizenz noch zu bekommen. Mal schauen, wie sich das jetzt noch weiterzieht und entwickelt über die nächsten Wochen und vor allem, wie lange sich das noch zieht. Auch das sowohl für die Hamburger als auch natürlich für den BHC, der Stand jetzt davon profitieren würde, als Verein, der auf einem Platz steht, der sportlich nicht für die Qualifikation zur Bundesliga nächste Saison reicht. Es ist auch schon spannend zu sehen, oder jetzt versteht man vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr, warum man beim BHC die letzten Wochen irgendwie auch relativ entspannt gewirkt hat. Das fand ich auch dann in der Retrospektive tatsächlich auch sehr, sehr spannend. Weil hier und da, also man wusste ja anscheinend auch schon relativ frühzeitig davon, weil man ja auch irgendwie Einsicht haben wollte in die Dokumente und da ja schon vor ein, zwei Wochen jetzt quasi das Ganze hinterfragt hat beim HSVH von BHC-Seite. Also ist auch...
Gehört das zum Aufgabenspektrum oder zum Fokus im Abstiegskampf, dass man guckt, ja, wie viel Kohle die anderen auf dem Konto haben? Also, keine Ahnung, das geht mir echt zu weit, bin ich ganz ehrlich, gehe ich überhaupt nicht mit. Das ist, sollte nicht das Bestreben des Bergischen HC sein, zu gucken, wer hat keine Kohle und schafft es dann vielleicht auf anderen Wegen nicht, weil letzten Endes betreiben wir immer noch Sport und nicht irgendwie, es werden keine Geldtürme gebaut und wer den höchsten hat, gewinnt und wer den niedrigsten hat, steigt ab. Ganz ehrlich, aus sportlicher Sicht gesehen, hat es der Bergische HC nicht verdient, in der Liga zu bleiben, weil sie über jetzt 32 Spiele nicht genügend Punkte gesammelt haben. Und in der Liga zu bleiben, weil ein anderer keine Kohle hat, ist jetzt nicht, würde ich mir jetzt nicht auf die Autogrammkarte schreiben. Auch wenn das natürlich für den Bergischen HC wichtig wäre, in der Liga zu bleiben, aus welchen Gründen oder Effekten auch immer, entweder sportlicher Natur oder eben diesem Lizenzentzug des HSV. Aber ganz ehrlich, wenn der BHC ganz ehrlich mit sich selber ist, dann haben sie in dieser Saison auch den ein oder anderen Fehler getan. Und der auch dazu geführt hat, warum der BHC da steht, wo er steht. Dass der BHC in die erste Liga gehört, da gibt es für mich keine zwei Meinungen, ja. Ich finde das Projekt großartig, ich finde die Leute da großartig, ich finde auch Jörg Förste super Kerl, ein toller Geschäftsmann, total imponierend und beeindruckend, was er aus diesem Verein gemacht hat. Wir haben es schon ein paar Mal besprochen. Meiner Meinung nach hätte man diesen Reiz mit dem Trainerwechsel einfach viel, viel früher machen müssen. Und das nicht nur aus mentaler Geschichte oder dass man aus psychologischer Sicht sagt, man will einen neuen Reiz setzen, sondern auch handballerisch. Wenn man sieht, wie sich das Spiel ein bisschen auch nochmal verändert hat jetzt seit der Trainerbeurlaubung, sind sie einfach viel kompakter. Sie spielen besser Abwehr, sie greifen besser an und vor allem ist das dieses 7 gegen 6, was da teilweise stattgefunden hat und diese überhasten Anspiele an den Kreis, teilweise aus Situationen, wo man sich denkt, das gibt's doch gar nicht. Die haben auch einfach dazu geführt, warum der BHC in diese Lage gekommen ist. Und deswegen sollte der BHC seine Hausaufgaben machen und nicht bei anderen in die Geschäftsbücher gucken. Das ist meine Meinung. Das ist letztlich auch der Antrieb des BHC, da bin ich mir ganz sicher, und die Idee gewesen damals, dass man sich überlegt hat, Mensch, wir wollen Handball spielen und das im Optimalfall am Wochenende immer besser als die anderen, weil dann kriegen wir nämlich ein paar Punkte und spielen irgendwo in Tabellenregionen, wo wir vom Budget hinpassen. So viel dazu, ja, jetzt habe ich mir wieder ein paar Freunde gemacht, aber wir sind jetzt auch nicht hier, um allen immer Honig ums Maul zu schmieren, sagt man ja so schön, sondern wir wollen ja schon auch konstruktiv irgendwie darüber sprechen und schauen wir mal, was wird. Ich bin kein Anwalt, bin kein Jurist, die werden die Dinge klären und dann wird die Entscheidung auch so fallen, wie sie zu fallen hat. In beiden Fällen wäre es schlimm, wenn der HSV die Lizenz entzogen bekommt, wenn es dabei bleibt, wäre es schlimm aus meiner Sicht. Und wenn der Bergische HC sportlich absteigen würde, wäre es aus meiner Sicht auch sehr, sehr schlimm. Von dem her sind meine persönlichen Aussichten auf diese endgültige Entscheidungsfindung nicht die allerbesten, weil ich beides jetzt nicht ganz so gut fänden würde.
Ja, die Bundesliga kann eigentlich nur verlieren, ja, das passt nicht so ganz. Von Lizenzentzug kommen wir zu Vertrauensentzug. Ich glaube, das ist ein guter Übergang. Und auch das kam sehr überraschend jetzt am Wochenende. Es gibt das Bossbeben, wie es Handball World beschreibt. Ja, kurz bevor der Lehrgang der Männernationalmannschaft in Dänemark mit abschließendem Testspiel in Schweden am Sonntag gestartet ist, gab es die Meldung, dass der Vertrag von Axel Kromer als Sportchef zum Ende des Jahres nicht verlängert wird. Und so, das als Meldung war schon überraschend. Wenn man dann noch hört, dass Axel Kromer selbst davon überrascht war und wohl jetzt nicht so viel Zeit zwischen, ey, du, dein Vertrag wird nicht verlängert und ey, übrigens, wir verlängern den Vertrag nicht, liebe Medien, war, dann ist das, muss man sagen, die nächste fragwürdige Kommunikation des DHB. Und das ist schon ein bisschen...
Hast du nicht Journalismus studiert?
Ja.
Hat das nicht auch ein Mühe mit Kommunikation zu tun? Du wärst doch unser Mann beim DHB, ja. Oder? So würde ich mal platzieren da, oder?
Ich war ja auch schon.
Ach so.
Und bin, also deswegen...
Bist du auch schon durchs Raster gefallen, oder was?
Nein. Ich frage mich jetzt schon seit Monaten, wie das passieren kann, dass wir immer wieder darüber reden, wie der DHB kommuniziert und dass diese Kommunikation von der Außenwelt als fragwürdig, etwas komisch, etwas undurchsichtig interpretiert wird. Wenn ich daran denke, wer da zuständig ist auch für die Kommunikation, weil das sind alles fähige Menschen, das sind alles Menschen, die das jetzt auch nicht erst seit einem Jahr machen, sondern teilweise 20, 30 Jahre in diesem Geschäft sind und im Handball sind, die beide Seiten auch kennen, sowohl den Journalismus als auch eben PR. Das ist ja das, was der Verband da macht. Und kommen wir mal zu Kromer. Er hat gesagt, natürlich bin ich von dieser Nachricht ziemlich enttäuscht, hat aber auch direkt gesagt, ja, wir müssen uns jetzt erstmal auf Paris konzentrieren und bla. Aber du hast jetzt wieder so ein Fass aufgemacht, wieder vor einer Lehrgangswoche, vor einem Riesenturnier im Sommer. Es ist jetzt nicht ganz so krass wie das Thema mit Gislason, so, was den direkten Effekt auf die Mannschaft haben wird. Aber es ist trotzdem wieder so ein Nebengeräusch, weil Axel Kromer natürlich auch in Paris dabei sein wird und auch dazu dann befragt werden wird, auch im Sommer nochmal. Da bin ich mir 100% sicher, dass diese Fragen kommen werden. Und jetzt eben auch in dieser Lehrgangswoche. Und man hatte auch irgendwie nicht so richtig Gründe geliefert. Das kommt dann auch noch dazu. Man hat nur quasi gesagt, ja, der Prozess der Neubesetzung wird in Kürze beginnen. Okay. Und man hat jetzt Klarheit für alle Beteiligten geschaffen und ja, setzt nun alle Energie auf die vor uns liegenden Olympischen Spiele, hat
bla bla bla
Präsi Andreas Michelmann gesagt.
Genau.
Aber, also, ich verstehe es nicht. Und auch das ist wieder so ein bisschen, also nicht nur ein bisschen, das ist schon ein sehr schlechter Stil, wenn man bedenkt. Also man kann von Axel Kromer auch halten, was man möchte und davon ab, ob er jetzt vielleicht auch der Richtige ist, ob man da vielleicht einfach mal ein bisschen neuen Impuls braucht auf dieser Position. Das kann man ja alles diskutieren. Aber wenn ich mir überlege, der Mann ist seit 2012 in verschiedenen Rollen im DHB da aktiv gewesen. Co-Trainer, war in der Jugendnatio, in der A-Nazio und dann eben dieser Sportchefposten. Also so gehst du doch nicht mit so einem verdienten Menschen in deinem Verband um. Also ich verstehe es nicht so ganz.
Boah, weiß ich nicht. Also es wird doch jetzt eine Stelle frei, beziehungsweise für, was war das? Sportmanager, Teammanager?
Ja.
DHB?
Also er ist jetzt Sportchef gewesen, aber daneben gab es ja immer wieder jetzt die letzten Monate die Diskussion darum, dass quasi zwischen diesem Sportchef und dem Bundestrainer ja diese Art Teammanager oder wie auch immer man es dann genannt hat, eventuell entstehen sollte.
Aber also neben der Position, die Kromer begleitet.
So hatte ich das damals verstanden, ja.
Als das aufkam. Vielleicht spart man sich auch den einen oder anderen Euro und der übernimmt beides. Also,
tja.
Weiß ich nicht. Möchte mich zu dem Thema nicht äußern.
Okay.
Nee, weil, keine Ahnung. Also klar, ich gebe dir schon recht, ja. Dass man damit vielleicht noch hätte können warten. Ja, juckt's die Mannschaft? Nein, glaube ich nicht. Also glaube ich wirklich nicht. Ich glaube nicht, dass das irgendjemand jetzt beeinflusst in seiner Leistung für die Nationalmannschaft. Also ich kann nur für mich sprechen. Mich hat das nie interessiert. Das war nie meine Aufgabe, Dinge zu bewerten. Ich konnte ja auch sowieso nichts dran ändern, auch wenn ich mir da auf dem Zimmer im Hotel Gedanken gemacht habe dazu. Von dem her glaube ich nicht, dass es irgendjemanden da großartig juckt. Und alles andere, wenn man so ein bisschen weiß, wie das alles angefangen hat 2012, dann gibt's auch Gründe dafür, warum das jetzt endet, aber lass uns mal ein anderes Thema aufmachen, weil da könnten wir uns jetzt wahrscheinlich mit einer Sonderfolge beschäftigen. Stefan Kretschmer hat ja auch eine deutliche Meinung gehabt, jetzt insgesamt, glaube ich, auch was so diese Kommunikationsschiene angeht. Das ist ja das, was du auch angesprochen hast. Also ich bin auch bei dir und wenn wir darüber sprechen, wie lief das mit Alfred Gislason, bin ich komplett dabei. Ja, das war echt schlecht, echt suboptimal abgelaufen alles. Auf der anderen Seite hat Alfred Gislason sich auch schon zweimal verplappert. Ja, einmal irgendwie beim Abschied von Henrik Pekler, also sagt, er wüsste davon nichts. Und ein paar Wochen später war die Geschichte mit, was waren das andere jetzt hier? Ach, mit dem Wechsel von Juri Knorr zu Aalborg. Also, sorry, aber das geht nicht. Das geht nicht. Ja. So kann man nicht kommunizieren, das geht nicht. Das haben wir schon mal besprochen. Ich halte sehr viel von Alfred Gislason und habe einen Respekt für ihn als Persönlichkeit und als Mensch, der größer nicht sein könnte. Aber so, das geht nicht. Wir sind nicht irgendwie, wir haben keine Clowns-Nasen auf und wir sind der größte Handballverband der Welt und so können wir uns in der Öffentlichkeit nicht präsentieren. Und dass die Geschichte jetzt mit Kromer, mit der Kommunikation, seinen Vertrag nicht zu verlängern vor diesen Turnieren, ist auch nicht optimal, 100%, gebe ich dir total recht, aber ich glaube nicht, dass das jetzt das größte Thema ist für die Jungs und auch für die Zukunft des deutschen Handballs, bin ich auch ehrlich.
Das stimmt. Es passt nur einfach irgendwie auch ein bisschen ins Bild, was der DHB gerade so ein bisschen abgibt. Und wenn wir auch darüber sprechen, Außenwirkung, Weiterentwicklung des Sports, das eben nur über die Nationalmannschaft geht, dann sollte man zumindest alles dafür tun, dass man so gut wie möglich solche Themen vor allem, die wirklich so gut wie nichts mit dem sportlichen Auftreten zu tun haben, irgendwie anders handhabt. Kretscher hat gesagt, ich weiß, warum der Vertrag nicht verlängert wird, aber wenn ich den Grund nenne, spricht das auch schon wieder für die Schwäche des DHB. Und hat dann noch so ein bisschen zum Rundumschlag ausgeholt, dieser DHB, ich weiß nicht, was wir mit dem machen sollen. Ich weiß auch nicht, wer sich da was denkt. Und hat dann auch so ein bisschen über die Verteilung von der quasi Entscheidungsgewalt im DHB gesprochen. Auch das hatten wir ja schon bei der Bundestrainerfrage, wo dann irgendein Präsidium dafür zuständig ist, was aber wahrscheinlich noch nie ein Training vor Ort gesehen hat während einem Lehrgang oder sonst was. Also wo dann ja auch Uwe Schwenker, der Trauzeuge von Alfred Gislason und sehr guter Freund drin sitzt, also solche Verstrickungen ja auch noch und so weiter.
Wir können festhalten, es gibt moderner denkendere Verbände.
Wahrscheinlich.
Insgesamt im Sport, ja, jetzt mal abgesehen auch vom Handball, aber wir hatten das ja schon mal, ich glaube, das ist, glaube ich, echt schon jetzt länger her. Wir hatten irgendwann mal eine Folge aufgezeichnet, da haben wir uns auch mal über das Thema Politik im Sport, beziehungsweise politische Machenschaften im Sport und Entscheidungsverhalten von entscheidenden und handelnden Personen aufgrund von beeinflussenden Themen. Und das macht auch vor dem Handball nicht Halt. Und es gab Leute, die waren da ein bisschen aufgeschreckt, während sie unsere Folge gehört haben, als ich das gesagt habe. Und ich glaube, den besten Beweis hat es jetzt auch wieder geliefert. Und von dem her macht das leider auch vor dem DHB nicht Halt. Das ist einfach zwangsläufig so. Ich meine, Stefan Kretschmer hat es ebenso wie ich jetzt gesagt, wenn man weiß, was da im Hintergrund sich abspielt, dann macht man sich schon Gedanken. Aber das ist, glaube ich, überall so. It is what it is, würde ich sagen.
Ja, dann blicken wir mal noch ganz kurz aufs Sportliche. Was ist das jetzt überhaupt für ein Lehrgang mit so einem gefühlt random Spiel mitten in der Schlussphase der Saison? Möglich wird das Ganze natürlich durch die bereits erwirkte Qualifikation zur Weltmeisterschaft 2025, denn diese Woche stehen eben diese WM-Quali-Spiele an. Und ja, dementsprechend ist man jetzt in Kopenhagen aktuell im Trainingslager mit 16 Spielern. Sebastian Heimann, Jannik Kohlbach und Nils Lichtlein werden ausfallen oder mussten noch kurzfristig absagen. Juri Knorr soll noch nach seinem oder nach Auskurieren eines Infekts dazustoßen im Laufe der Woche. Martin Hanne und Luka Witzke wurden jetzt noch nachnominiert. Mit dabei Tim Hornke, höchst verdient, muss man sagen. Endlich ist er im Kreis der Natio und kann sich da auch nochmal beweisen. Und natürlich Marco Grigic von Eisenach. Auch das sehr, sehr spannend. Und ansonsten ist das Gros von bekannten Namen dabei, würde ich jetzt mal behaupten. Und eben am Sonntag um 14:30 Uhr noch das Testspiel gegen Schweden. Auch das ein Duell mit Historie und vor allem auch im kurzen Rückspiegel, im Rückspiegel zu sehen, sehr nah. Das letzte Duell, ein guter Gradmesser, guter Gegner, würde ich mal sagen. Schauen wir mal, wie das zustande kommt am Sonntag. Ich meine, im Livestream im ZDF wird es übertragen.
Da möchte man auf Rosamunde Pilcher nicht verzichten beim ZDF. Deswegen ab in den Livestream mit dem Handball. Für Juri dann schon mal so ein bisschen neue Heimat erkunden. Jetzt in Dänemark. Oder wie? Ja, okay.
So
Musste sein
ungefähr.
an der Stelle. Sowas haben wir hier noch. WM-Quali diese Woche live und kostenlos auf
Genau.
ERF-TV.
Also, am heutigen Mittwoch geht es los mit wirklich einigen sehr interessanten Duellen. 16:15 Uhr, Griechenland gegen Niederlande. 16:30 Uhr, Rumänien, Tschechien. Dann um 20 Uhr, das ist wirklich das größte Spiel. Vergesst heute Abend Real Madrid gegen Bayern. Um 20 Uhr, Färöerinseln gegen Nordmazedonien.
Jesus fucking Christ.
Ja, 21 Uhr Spanien, Serbien und um 21:30 Uhr Island gegen Estland. Ansonsten morgen noch am Donnerstag die Hinspiele Georgien, Österreich, Slowenien, Schweiz, Polen, Slowakei, Litauen, Ungarn, Italien.
Tim Detmar
Liebe Grüße.
startet in den Feiertag schon wieder mit Dominoaugen, ja.
Ja.
Wenn man nach
So.
14 Stunden Handball gucken auf irgendwelchen Bildschirmen.
Italien gegen Montenegro. Liebe Grüße da an Domenico Ebner und Portugal gegen Bosnien
Und
gibt es dann auch
Nebojša
noch. So.
Simic. So. Genau.
Samstag und
So.
Sonntag dann die Rückspiele. Alles live und for free auf ERF-TV. Also kann man ganz viel Handball gucken, damit euch dann nicht langweilig wird. Mal gucken, wie das Wetter so ist, aber gibt keine Ausreden. Da wird Handball geguckt.
Ja. Naja, das sehe ich noch nicht. So, was haben wir hier? Jawohl, der LHC Cottbus.
So.
Pipliza hat es
Ja.
geschafft. Ja, die Torhüterlegende zieht und steigt auf in die dritte Liga, zieht sich die Oberligameisterschaft. Über 2300 frenetisch anfeuernde Cottbusser und Cottbusserinnen peitschen die Mannschaft zum Aufstieg. Großartige Szenen auch nach dem Spiel. Auch über Social Media ist man da ja immer up to date, als wäre man live vor Ort. Ja, man kann den Schweiß der Spieler quasi riechen. Ja. Großartig. Herzlichen Glückwunsch. Der LHC Cottbus holt sich die Oberligameisterschaft.
Yes, und also es gibt auch ein Reel extra zu diesem Aufstiegsspiel quasi, dem Meister-Clincher. Und das haben sie da auf Insta gepostet, kann man reinschauen beim LHC Cottbus. Herzlichen Glückwunsch vom gesamten Team zur Oberligameisterschaft, zum Aufstieg in die dritte Liga. Und da könnte dann ja ein richtig krasser Sommer, Frühsommer werden für Cottbus, weil die Fußballer ja auch gerade noch dabei sind, in Richtung dritte Liga zu gehen. Also für die Sportstadt Cottbus könnte das sehr groß werden. Also, ja, liebe Grüße da nach Cottbus. Herzlichen Glückwunsch. Und Cottbus war nicht das einzige Team, das am Wochenende den Aufstieg klargemacht hat, sondern auch die Füchse Berlin 2, der erste VfL Potsdam.
Ja.
Shots aber auch fired. Das wieder, Thema Social Media, das habe ich, das muss ich auch, deswegen das muss ich sehr lachen. Das haben wirklich einige Leute drunter kommentiert, so von wegen, ja geil, jetzt hat Berlin, also ironisch, ja geil, Berlin hat jetzt zwei Bundesligisten und keine Ahnung. Mein Gott, Leute.
Ja, stimmt doch.
Ja, irgendwie schon.
Ehrlich, liegt Potsdam nicht in Berlin?
Boah, weiß ich jetzt nicht.
Geografischer Natur? Ja. Ne? Zu welchem Bundesland
genauso
gehört denn
Potsdam? Genauso wie der BHC im Rheinland liegt.
Ja, aber zu welchem Bundesland gehört denn Potsdam?
Ja, nicht zu Berlin.
Wie weit ist es von Potsdam bis Berlin?
Ja, ist nicht schon lange, ne? Nicht so weit.
Googlest du gerade, in welchem Bundesland Potsdam liegt eigentlich?
Nein.
Ich, ja, das will ich dir schwer, will ich dir schwer geraten haben. Aber machen wir zurück zum Sportlichen. Herzlichen Glückwunsch an die Brandenburger zum Aufstieg so in die erste Bundesliga. Wir freuen uns alle sehr. Das ist auch sportlich sehr verdient, muss man wirklich sagen. Also sehr, sehr stabile Saison gespielt, tolle junge Spieler und sehr talentiertes Team und ja, sehr verdient.
Das kann man so unterschreiben. Herzlichen Glückwunsch, liebe Potsdamer. Ich bin sehr gespannt, wie dann der, also es wird dann ja auch ein ziemlicher Umbruch wahrscheinlich im Sommer. Klar, Trainerposition ist die eine Geschichte. Ist natürlich auch absolut wild, dass Bob Hanning dieses Potsdamer Projekt als Trainer jetzt mit diesem Aufstieg quasi vergoldet und dann passend quasi abtritt. Also das ist schon echt, ja, Geschichten, die nur der Sport schreibt. Und ich bin sehr gespannt, wie dann das Team so aussieht. Wir wissen, Max Benecke, Lasse Ludwig, die beiden gehen auf jeden Fall zu den Füchsen. Das sind schon mal zwei Leistungsträger, die du dann auch erstmal ersetzen musst. Das wird nicht ganz so einfach. Man hat ja auch schon von der Partnerschaft wieder profitiert mit den Füchsen, dass man unter anderem Yannick Klein von Eulen Ludwigshafen ausgeliehen hat von Berlin und noch ein österreichisches Talent auch dazu geholt hat, der wohl auch sehr viel Potenzial hat. Also man ist auf jeden Fall umtriebig schon gewesen, aber ich glaube, da ist auch noch ein bisschen was zu tun in den nächsten Wochen und Monaten. Aber ich glaube, das kommt dann ins Rollen, wenn auch der Trainer feststeht. Das alles andere wird ja nicht so viel Sinn ergeben.
Aber ich bin mal gespannt, wie das mit Max Benecke läuft. Also du hast Gitzel, den weltbesten Spieler. Du hast Fabian Wiede, überragend, wenn er fit ist. Und vor allem, selbst wenn du mir jetzt erzählst, ja, aber der Fabi, der kann ja auch auf Mitte spielen, der ist nämlich ein sehr, sehr intelligenter Handballer, da würde ich dir in jedem Wort zustimmen, aber du hast auch noch den jungen Lichtlein da, der auch als Linkshänder auch quasi beide Positionen spielen kann. Und dann kommt Benecke mit dazu, der jetzt selber in Potsdam jedes Spiel 60 Minuten erste Liga Luft schnuppern könnte und Erfahrung. Bin ich mal gespannt, wie das mit ihm läuft, aber
das sehen wir nächste Zukunft, Saison.
Genau, das wird die Zukunft sein, genau.
Sehen wir nächste Saison drei Linkshänder im Rückraum bei den Berlinern. Konstant.
Warum nicht? Gitzel macht ja, auch genug weiß. Tore von halb links, ja.
So. Ja. Da ist was dran. Und ein paar Namen, die hier für den Potsdam-Trainer-Stuhl in den Ring geworfen werden: Kurtagic, Heuberger, Beppler, Petkovic. Wahnsinn. Ich bin gespannt. Noch diese Woche wird sich das Geheimnis wohl lüften, wird dort geschrieben bei Handball World. Don't do that. Ich bin sehr gespannt, was da passiert.
Aber Heuberger, das wird doch überhaupt nicht passieren, oder?
Ja, ich glaube, das hängt damit zusammen, dass wegen diesen Hanning-Aussagen von wegen Team Deutschland und wir wollen ganz viele Nachwuchsspieler hier haben in Potsdam und die sammeln und so.
Ja, passt ja auch zu Kurtagic, ne? Er ja, auch beim genau. DHB gearbeitet hat.
Beppler auch. Also
Beppler auch. Ja. Aber also Heuberger, bei aller Liebe, der wohnt ja hier einen Steinwurf von mir entfernt. Ich kann mir ehrlicherweise relativ schwer vorstellen, dass er da hoch ziehen wird. Aber ja, lassen wir uns mal überraschen. Ne? Meine, es sind schon andere. Kiel hat letzte Woche auch 9 Tore Rückstand aufgeholt. Also lassen wir mal die Kirche im Dorf und warten mal ab.
Ja. So. Nicht, dass wir uns wieder nicht mehr zu weit aus dem Fenster lehnen, bevor wir rausfallen.
Schon oft genug rausgefallen die letzten Wochen hier mit meinen steilen Prognosen.
Dann, wir bleiben bei beim Thema Trainer und Trainerentlassungen vor allem. Da gab es nämlich noch eine Community-Frage von Michael Rossol zu diesem Thema im Abstiegskampf. Inwiefern das Ganze... Warte mal. So, hier. Was ist eure Meinung zu den vielen Trainerentlassungen? Zum Beispiel in Baling ist der Zeitpunkt ja sehr fragwürdig. Und da kannst du wahrscheinlich mehr dazu sagen.
Naja, so wie vieles. Ich könnte da jetzt wahrscheinlich eine Stunde drüber philosophieren. Erstmal alles Liebe, alles Gute. Schöne Grüße, lieber Michael. Danke für die immer interaktive Teilnahme. Ist ja ein sehr aktiver Teil der Community hier bei uns. Meiner Meinung nach wurden in Baling diese Saison schon zu viele fragwürdige Entscheidungen getroffen. Vor allem auch kommuniziert. Die Geschichte mit Jens Bürkle, als man ihm gesagt hat, dass am Ende der Saison Schluss sein wird. Und ich weiß nicht, ob du dich an das Interview von Felix König, dem neuen Geschäftsführer, erinnerst, das er dann im Live-TV irgendwie in der Halbzeit gegeben hat, ja, wo er dann irgendwie was von, ja, Mannschaft und Trainer würde nicht mehr funktionieren oder braucht, also irgendwelche Dinge, die mit ihm selbst 2 Tage vorher ganz anders besprochen wurden, da kenne ich einige, die dort angestellt sind, die mir darüber schon berichtet haben, dass das nicht ganz so gut ankam. Das war ja kurz vor der Winterpause. Da hätte man meiner Meinung nach dann sagen können, okay, dann aber jetzt, weil, ne, Thema Lame Duck und so, du weißt schon. Dass die Mannschaft jetzt nicht für Platz 10 ausgelegt war, sind wir uns auch einig, okay. Aber ich finde schon auch, dass sie trotz alledem noch unter ihren Möglichkeiten auch performen. Ich meine, wenn man das Spiel jetzt letzte Woche gegen Eisenach gesehen hat, also Entschuldigung, aber 10, 15 Tore schlechter als Eisenach ist Baling keineswegs. Ja, und da gab es viele Spiele auch zu Hause, die man dann in der Schlussphase abgegeben hat, wo man eigentlich echt in der ersten Halbzeit richtig gut gespielt hatte. Von dem her hätte ich mir da gewünscht, dass man da im Winter schon handelt. Insgesamt scheint das Gefühl da zu sein, dass man dort eventuell auch ein bisschen überfordert ist mit der Situation. Jetzt gerade auch für Felix König. Der neue Geschäftsführer ist ein toller Mensch und ich bin ziemlich sicher, dass er das auch auf Strecke hinkriegt. Aber es ist für ihn, glaube ich, auch nicht so einfach, jetzt so einen Bundesligisten zu übernehmen. Und ist für ihn auch die erste Saison. Dazu hat er keine sportliche Beratung. Es gibt keinen sportlichen Leiter beim HBW Baling-Waldstätten im Jahr 2024 in einem Bundesliga-Team. Das ist auch mal eine Geschichte, über die wir nachdenken sollten. Also wir wahrscheinlich weniger, aber vielleicht die Leute da in Baling. Ich kenne da jemanden, der spielt schon ziemlich lange Handball, kommt aus meiner Ecke und ist aktuell noch Teil des Kaders. Hat schon mal anklingen lassen, dass er im Sommer wahrscheinlich... Es gibt zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass im Hause Danner schon der eine oder andere Nagel in der Wand hängt, ja, wo dann vielleicht im Sommer ein paar stinkende Handballschuhe dran gehangen werden, ja, auch wenn das noch nicht offiziell ist, aber den Gedanken gibt es zumindest schon mal und da sollte man sich schon mal überlegen, ob man sich da nicht mehr sportliche Kompetenz noch an die Seite holt. Nicht, dass Felix König die nicht hätte, aber als geschäftsführende Person ist man dem wöchentlichen Tagesgeschäft, was das Sportliche angeht, einfach gibt es einfach keine zeitlichen Ressourcen und das ist auch ein Punkt ich bin auch der Meinung, dass das nicht so gelaufen ist und wir hatten ja das Thema beim Bergischen AC, war es ja ähnlich, da haben wir, hab's ja vorhin schon gesagt, da kam es meiner Meinung nach auch viel zu spät, der Trainerwechsel und ja, weiß nicht, wie du das siehst, aber das...
Ja, Baling finde ich auch sehr, oder ja, fand ich auch sehr interessant, also es wirkte halt dann so ein bisschen so wie, ja, wir gehen jetzt halt gemeinsam dann wieder runter, so, wir geben dem den Rest der Saison, wenn er dann noch ein paar Punkte holt, dann freuen wir uns für Jens Bürkle, so, aber wir glauben jetzt auch eh nicht mehr richtig dran. Das ist halt so ein bisschen auch das, was
das nach außen... Genau, und das suggerierst du ja auch der Kabine. Genau. Und auch wenn du als Spieler sagst, hey, ganz ehrlich, ist mir egal, was die machen, ich will hier mit euch zusammen die Klasse halten, ich will das Große schaffen, ja, aber du suggerierst es denen und keiner kann mir erzählen, dass das in der Kabine, also ich weiß, dass das in der Kabine auch Thema ist, ja, und finde ich, war jetzt nicht ganz so geil gelöst, aber ja, ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne?
Das stimmt, ähnlich, also beim BHC muss man in Retrospektive sagen, das Leipzig-Spiel hätte der Sargnagel sein müssen, spätestens. Vor allem, wenn man auch sieht, wie anders die Mannschaft jetzt mittlerweile auftritt. Auch unter Arne Gunnarsson, auch was die Körpersprache angeht, was so Thema wie technische Fehler, einfachste Fehler angeht. Das ist schon deutlich zurückgegangen. Und wie viel besser auch die Abwehr mittlerweile steht. Gut, außer jetzt mal das Hamburg-Spiel ausgenommen. Auch das ist wieder so ein Spiel, was man eigentlich hätte gewinnen müssen aus BHC-Sicht. Was man auch aus teilweise eigener Uncleverness am Ende so ein bisschen hergegeben hat. Aber gut, auch da, das kann dann eben passieren, wenn du so eine Saison spielst wie der BHC, dass man dann eben, wenn du mal mit 5 führst und merkst, oh fuck, die sind jetzt wieder auf einen ran, in diese alten Muster vielleicht verfällt es auch im Kopf und zu rattern beginnt, kann man, glaube ich, auch verstehen. Was haben wir noch? Erlangen. Auch das ist irgendwie eine ganz komische Geschichte. Ich habe am Anfang der Saison ja auch schon gesagt, dass ich jetzt nicht der größte Hartmut Meierhofer Fan bin und da eher skeptisch drauf geguckt habe. Ob er alleine jetzt daran schuld ist, sei mal dahingestellt. Aber so diese Geschichte auch mit Veit Mewas fand ich schon von Anfang an sehr, sehr verwirrend und ganz, ganz komisch, weil ich auch sehr viel von ihm eigentlich halte als Spieler. Und er mir in Hannover überragend gefallen hat. Also, was da vorgefallen ist, keine Ahnung. So, können wir nicht reingucken. Aber das wirkte schon sehr, sehr komisch. Und da ist eben dieser Trainer-Effekt jetzt, ja, gut, das Melsungsspiel, klar. Das war auch sehr, sehr wichtig, da einen Punkt geholt zu haben. Auch das hätte man gewinnen müssen, eigentlich. Aber ja, so dieses direkte Duell gegen den BHC, da hat man jetzt nicht unbedingt gemerkt, dass man in Erlangen irgendwie sich der Lage so richtig bewusst war. Oder der BHC war sich bewusster, wie auch immer. Ob das jetzt die richtige Entscheidung war zu dem Zeitpunkt, lass uns das nach dem 34. Spieltag mal beurteilen. Aber auch das ja, passt zumindest so ein bisschen auch ins Bild von Erlangen. Auch das, es sind halt drei sehr verschiedene Ausgangssituationen. Das muss man, glaube ich, auch mal so sagen. Ja, so viel zu diesem Trainer Thema. Und dann noch drei relativ schnelle Dinge. Matthias Gitzel hat den 20 über 20 Jahre alten Feldtorrekord in einer Saison von Kyung Shin Yoon eingestellt. Ein Tor noch aus dem Feld und er stellt einen neuen Rekord auf. Man muss dazu noch sagen, in der Saison, in der Yoon diesen Rekord aufgestellt hat, hatte er 38 Spiele. Gitzel hat es jetzt in 32 Spielen geschafft. Auch das ist sehr, sehr krass, was Gitzel da aufwartet und abliefert. 248 Feldtore sind es aktuell. Und ja, dann sind wir uns relativ sicher, dass er wahrscheinlich die 250er-Marke knacken wird. Und das ist dann schon echt eine ziemlich wilde Zahl. Also da auch schon mal Glückwunsch nach Berlin an Matthias Gitzel.
Ein trauriger Tag, finde ich. Ein trauriger Tag. Ist das so? Ja, ich war Kung Shin Yoon Fan. Ja,
Das kannst du ja trotzdem auch weiterhin sagen. Ja,
es sind so viele Erinnerungen. Nichts ist mehr, wie es früher mal war. Nichts ist mehr so, wie es war. Es kann doch nicht wahr sein. Ja, die Wahrscheinlichkeit ist, geht wahrscheinlich eher Richtung 100 als gegen 0. Dass Gitzel das schafft, noch einmal das Tor zu treffen. Ja. In dieser Saison. Von dem her gehen wir mal von aus. Das
denke ich auch. Ja. Dann wurde bekannt, dass die B-Probe von Nicola Portner ebenfalls positiv ist. Auch das jetzt keine Riesenüberraschung, wenn man den Experten glaubt. Also es war davon auszugehen, dass dies passiert. Dementsprechend wird sich auch diese Geschichte noch weiter ziehen. Und auch da sind wir sehr gespannt drauf, was dann am Ende rauskommt, ob, wie lange, wie auch immer, Portner jetzt gesperrt werden wird. Da ist, glaube ich, aber auch noch nichts groß weiter bekannt dazu, wann da irgendwelche Entscheidungen getroffen werden. Ich glaube, jetzt geht es aber dann in Richtung DHB, der da entscheiden muss, wie diese Sache ausgeht. Und dann zum Abschluss einfach das noch gesehen. Auf LinkedIn hat der VfL Gummersbach bekannt gegeben, dass Heiner Brandt der erste offizielle Markenbotschafter des VfL Gummersbach wird. Und in dieser Rolle, so schreiben sie es, wird Heiner in Zukunft verschiedene repräsentative Aufgaben für den Verein wahrnehmen. Also ich glaube, auch da braucht man nicht lange drüber sprechen. Einen besseren Repräsentanten für den VfL Gummersbach gibt es fast nicht. Und ich glaube, also ich sag mal so, so viel wird sich da wahrscheinlich nicht ändern. Also so oft wie Heiner Brandt auch in den letzten Jahren schon mit hochrotem Kopf und über die Schiedsrichter ledernd an der Seitenlinie auf der Tribüne saß in Gummersbach.
Okay. Ja.
Ja, ist doch so.
Das stimmt. Das stimmt. Also alles wie immer. Ich war auch ein bisschen überrascht über diese Meldung.
Ja. Weil ja. Hätte man gedacht, das wäre schon so.
Das ist schon so.
Schon seit Jahren. Ja.
Genau.
Aber das gut. Stimmt. Also auch da mal wieder eine Entscheidung vom VfL Gummersbach, die komplett sinnvoll ist. Und
so dermaßen sinnvoll, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen.
Genauso sinnvoll ist es, dass diese Folge jetzt so langsam das Ende findet. War wieder viel drin. Ein bunter Themenmix. Und dementsprechend bleibt mir nur noch zu sagen, folgt weiter rein in den sozialen Medien. Wenn mit unserem Aufnahmeprogramm alles so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen, dürfte da in den nächsten Tagen auch wieder ein bisschen mehr Aktivität sein. Das ist der große Plan und die große Hoffnung. Also lohnt sich auf jeden Fall. Ansonsten gerne bewerten bei Spotify. Ihr wisst, was abgeht. In diesem Sinne, Jens, schön war's. Und ja, wir hören uns ja sowieso schon wieder ganz bald wieder. Auch wenn an diesem Wochenende natürlich die Bundesliga ein bisschen Piano macht.
Ja, wir Journalisten müssen ja auch mal kurz innehalten und durchschnaufen können. Ja,
also ja, vor allem mit diesem ganzen Stress hier in der Schlussphase von der Saison.
Das kommt für uns wie gerufen, dass wir mal auf die Massageliege kommen. Ja. Die Mikrofone glühen hier seit Wochen.
Ja, Stimmbänder massieren lassen.
Genau. Lymphdrainage für die Stimmbänder. Also, ich würde sagen, in diesem Sinne, gehabt euch lieb zu haben und genießt das schöne Wetter, ihr Süßen. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.